Hallo ihr sexy Frauen da draußen, schön, dass ihr dabei seid hier beim Emotion Podcast Love Your Sex, dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben und los geht's. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Love Your Sex Podcast, heute mit einem ganz besonderen Thema, nämlich Geschlechtskrankheiten. Ja, ich muss ja ehrlicherweise sagen, dass ich dieses Thema bislang erfolgreich umschifft habe. Das liegt auch mit daran, dass ich eher so den positiven Bezug und die positive Sicht auf Sex wahren möchte und gleichzeitig finde ich es ja auch total wichtig, darüber aufzuklären und es hängt ja auch miteinander zusammen. Denn wenn man sich vor Geschlechtskrankheiten schützt, kann man, ist zumindest meine Meinung, viel entspannter Sex und viel besseren Sex miteinander haben. Und darüber werde ich gleich auch noch sprechen mit einer Expertin. Heute bin ich nämlich wieder nicht alleine in diesem Podcast. Ich habe eine wunderbare Gästin bei mir, nämlich Dr. Alice Martin. Und sie ist Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und Gründerin der Telemedizin-App Dermanostic. Auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Erstmal schön, dass du heute bei mir zu Gast bist, liebe Alice.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ah, warte, diesen Einspruch, den möchte ich unbedingt noch bringen. Ich habe mich noch nie so auf Geschlechtskrankheiten gefreut wie heute.
Das ist ein guter Spruch.
Ja, ist wirklich so. Das kann man eigentlich jetzt auch nur in dem Kontext bringen. Ja, sag doch vielleicht mal, wer du bist und wie du heute zu dem gekommen bist, was du so machst. Das ist ja ganz schön viel.
Ja, sehr gern. Genau. Also ich bin Hautärztin in Weiterbildung und habe in Düsseldorf gestartet. Und eigentlich ist das damals so gewesen und auch jetzt noch, dass man immer Fotos von Freunden bekommt, weil die wissen, Mensch, das ist ja was auf die Schnelle. Die arbeitet doch in der Klinik, sie hat was mit Haut zu tun. Und so ist eigentlich auch die Begründung, warum ich jetzt nicht mehr in der Klinik arbeite, sondern digital arbeite, weil wir Dermanostic gegründet haben, Hautarzt per App. Das heißt, man kann das genauso machen und das Spannende ist, und deswegen sitze ich jetzt auch heute hier, wir haben so unfassbar viele Geschlechtskrankheiten, viel mehr, als ich das in der Praxis kenne. Und ich werde auch nie vergessen, wenn die Männer dann stationär kamen zu mir und die guckten mich an und ich guckte sie an, die dachten, Mensch, ich habe jetzt was hier im Intimbereich, aber das ist jetzt nicht die Ärztin, die sich das angucken wird. Da kommt doch jetzt bestimmt noch jemand anderes. Und dann sagte ich mal, leider nein, ich muss mir das angucken. Und das ist das Schöne, weil jetzt plötzlich über die App kriegen wir ganz, ganz viele Bilder und die Leute trauen sich, weil sie jetzt nicht mehr so ein Schamgefühl haben. Und das Schöne, und da kann ich auch allen die Angst nehmen, Geschlechtskrankheiten kann man super behandeln, wenn man sie früh diagnostiziert. Also da gibt's gute Aussichten.
Genau, und dann ist, denke ich, ja auch ein entspannteres Sexleben irgendwo möglich.
Absolut.
Genau. Ja, also wir werden heute in der Podcast-Folge darüber sprechen, welche eigentlich so die häufigsten Geschlechtskrankheiten sind, was man dagegen tun kann, zum einen präventiv, aber auch akut und was vor allem auch so die Anzeichen für Geschlechtskrankheiten sind. Ja, genau. Also du hast ja, über die App werden wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen, mit deinem Mann und noch einem anderen Ehepaar zusammen diese App gegründet. Und genau, hast ja gerade schon kurz geschildert, dass man das ja nicht ohne Grund macht, so ein großes Projekt anzugehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich selbst bekomme ja auch über meine Kanäle diverse Fragen gestellt. Und tatsächlich ist das mit eine der häufigsten Fragen, nämlich, du Jana, kannst du mal kurz sagen, was das hier eigentlich ist? Also hin und wieder werden auch Bilder verschickt, auch von Geschlechtsteilen. Da wundere ich mich immer, wie mutig doch die Menschen sind und wie, naja, auch vertrauensvoll mir gegenüber. Also dass sie, keine Ahnung, einfach mal ihre Geschlechter ins Netz stellen oder Bilder davon. Ja, genau, aber da bekomme ich doch einige Fragen gestellt, auch zum Thema Intimrasur, wie rasiert man sich eigentlich richtig und so weiter. Also es gibt da doch ganz großen Aufklärungsbedarf. Und jetzt habe ich mir aber die Frage gestellt, also ich meine, jetzt liegen ja so, also einige Jahre, hätte ich beinahe schon gesagt, aber auf jeden Fall einige Monate Corona hinter uns. Hast du das Gefühl, dass es da eine Veränderung auch gab mit Geschlechtskrankheiten? Wie nimmst du das denn wahr? Also ich würde jetzt mal einfach behaupten, wäre jetzt meine Hypothese, dass es weniger geworden ist. Aber wie ist es?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und tatsächlich dachten wir das auch, aber es gab eine Studie, die zeigte, dass Geschlechtskrankheiten sogar zugenommen haben. Und das Spannende ist, natürlich gibt es Apps, ja, man kennt das, Dating-Apps. Und nur weil man jetzt Covid hatte, heißt es nicht, dass man sich nicht trotzdem weiterhin trifft oder ganz im Gegenteil. Es gibt ja sonst nicht mehr so viele andere Beschäftigungen und vielleicht hat dann das eine oder andere Paar gesagt, okay, wir haben jetzt lange Zeit nicht miteinander geschlafen, jetzt vielleicht dann doch wieder und dann hat es zu einer Zunahme geführt. Von daher...
Ja, stimmt. Eigentlich auch wiederum logisch, genau, wenn man es jetzt aus der Warte betrachtet, genau, dass es ja nicht so viele Alternativen gab. Ja,
ja, und wir haben auch einen starken Babyboom. Das ist genau das Gleiche, dass viele in der Gynäkologie gesagt haben, Mensch, wir werden jetzt durch die Pandemie extrem viele Entbindungen haben und das ist eingetroffen. Also es passt sehr gut.
Ja, ja. Okay. Ja, ich überlege jetzt gerade, wie wir am besten vorgehen, aber ich denke, es ist am besten, wenn du doch mal schilderst, welche Geschlechtskrankheiten dir am häufigsten unter die Linse kommen. Welche siehst du da am häufigsten?
Ja, also damit man so ein grobes Bild hat, Geschlechtskrankheiten kann man ja unterteilen in verschiedene Formen. Es gibt einmal die Bakterien, dann gibt es die Viren und die Parasiten. So, das erstmal als grobe Gliederung. Und nehmen wir jetzt erstmal die viralen Erkrankungen. Da kennt vor allem jede Frau die HPV-Impfung. Das hat man ja irgendwann eingeführt. Und jetzt gibt es sogar nicht nur eine Zweifach- oder eine Sechsfach-, sondern eine Neunfach-Impfung. HPV-Viren verursachen nämlich nicht nur Gebärmutterhalskrebs, sondern auch die sogenannten Feigwarzen.
Feigwarzen,
genau,
ja.
Das ist die Ursache für die Feigwarzen. HPV-Virus wird medizinisch auch als Kondylome bezeichnet, Kondylome acuminata. Und das ist sehr häufig. Da sieht man einfach im Intimbereich, egal ob Mann oder Frau, ganz viele so wie warzenförmige Knötchen. Und die können einzeln oder auch so in Grüppchen auftreten. Die sehen jetzt gar nicht schlimm aus, tun auch nicht weh, aber natürlich ja, gehört es da erstmal nicht hin und man fragt sich, was ist das jetzt hier? Und das sieht man sehr, sehr häufig als virale Geschlechtserkrankung. Bei den Bakterien kennt man so die zwei häufigsten Vertreter, die Syphilis und die Chlamydien. Das sind wieder so zwei größere Stichworte, aber auch den Tripper. Und der Tripper, den kennen die Männer eher, aber auch bei den Frauen auftreten.
Okay, dann gehen wir jetzt mal, würde ich sagen, der Reihe nach vor. Fangen wir erstmal an mit HPV. Wenn du sagst, die Feigwarzen, ist das nachher das Sichtbare? Gibt es da irgendwie dann einen Zeitraum, wie man sich dann mit HPV infiziert und nachher dann Feigwarzen entwickelt? Wie ist denn das eigentlich?
Ja, sagen wir jetzt, ein Mann und eine Frau haben miteinander geschlafen und der Mann ist infektiös. Dann kann es sein, dass nach mehreren Wochen plötzlich bei der Frau Hautveränderungen auftreten. Jetzt kommt aber der Trick. Es kann sein, dass ihr Immunsystem so stark ist, dass sie infiziert ist, aber die Erkrankung nicht ausbricht. Ähnlich wie beim Herpes. Und das bedeutet, dass man eigentlich eine hohe Durchseuchung hat von HPV-Viren. Also man sagt...
Ich wollte gerade sagen, das kommt doch total häufig vor, oder? Also ich habe da auch irgendwie davon gehört, dass es fast jeden schon mal betroffen hat.
Genau.
Oder jeder dieses Virus in sich trägt, so muss man ja sagen.
Richtig. Genau. Fast jeder ist Virusträger. Gleiches gilt übrigens auch für Herpes. Und nicht bei jedem bricht es zwingend aus. Jetzt kann aber die Frau zum Beispiel eine extrem stressige Phase in ihrem Leben haben. Dann kriegt sie auch noch die Grippe, ihr Immunsystem ist geschwächt. Die Viruslast beim Mann während des Geschlechtsverkehrs war hoch. Das heißt, da waren viele Viren, die eingedrungen sind, weil die Reibung hat stattgefunden. Ja, und da waren einfach an der Stelle, wo die Reibung war, war eine hohe Menge an Viren als Konzentration. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie was kriegt. Wenn jetzt aber nur eine kleine Feigwarze da war, so vielleicht im oberen Schamhügelbereich, und da hat wenig Reibung stattgefunden, die Frau hat ein starkes Immunsystem, kann es sein, dass sie nicht nur keine Hautveränderung bekommt, sondern dass sie sich auch gar nicht angesteckt hat. Und jetzt kommt schon eigentlich eine sehr wichtige Information. Leider schützt das Kondom nicht 100%. Also das ist eine der wenigen Erkrankungen, wo man sagt, das Kondom kann nicht schützen, weil ich habe ja auch im Schambereich die Reibung. Und es ist eine hohe Durchseuchung, es bricht nicht bei jedem aus, es ist auch nichts Schlimmes. Wenn man es hat, kann man es ganz einfach behandeln und es kann auch sein, dass es sich von alleine zurückbildet.
Okay, und jetzt ist es aber beispielsweise bei mir so, dass ich nicht gegen HPV geimpft wurde. Also sie gab es bestimmt schon zu dem Zeitpunkt, aber ich habe extra nochmal in meinem Impfpass nachgeguckt und ich habe sie nicht. Was kann ich denn jetzt beispielsweise machen? Ich könnte mir vorstellen, es geht ja ganz vielen Frauen so.
Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Also als die Impfung ist noch gar nicht so lange da. Das kann durchaus sein. Also ich erinnere mich auch bei mir, als ich 14 war, glaube ich, oder 15, da kam sie raus. Und vorher gab es diese Impfstoffe gar nicht. Also sie ist recht neu in Anführungszeichen. Und die meisten, die zuhören, werden sagen, Mensch, ich erinnere mich, da war was oder ich habe sie gar nicht bekommen. Das hat man damals gesagt, bis zum ersten Geschlechtsverkehr ist die Impfung zugelassen, weil danach die Wahrscheinlichkeit besteht, dass man sich schon angesteckt hat. Und früher sagte man, nach dem ersten Geschlechtsverkehr wird man nicht mehr geimpft. Jetzt, und das sind die guten Neuigkeiten, hat man gesagt, Mensch, eigentlich macht eine Impfung, wenn ein hohes Risiko besteht oder die Frau auch Symptome hat, auch nachträglich Sinn. Warum nicht? Und es gibt und jetzt sogar die Neunfachimpfung. Vorher gab es die Zweifachimpfung. Es gibt verschiedene Typen. Kann man sich vorstellen, wie nehmen wir jetzt Hunde? Gibt es ganz viele Rassen. Beim HPV gibt es auch ganz viele Typen. Typ 8, Typ 11, Typ 12. Und die Impfung richtet sich nur an die aggressiveren HPV-Viren, also wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass was entsteht. Und als ich geimpft wurde, waren es zwei Varianten, gegen die man geimpft hat. Jetzt gibt es sogar eine Neunfachimpfung. Und man kann sich auch nachträglich impfen lassen, einfach mit dem Gynäkologen einmal sprechen. Insbesondere wenn man Beschwerden hat und die nicht weggehen, ist das sogar jetzt nach ganz, ganz neuen Studien eine Möglichkeit
Ja,
zur Behandlung.
wie wäre denn jetzt eigentlich das Worst-Case-Szenario? Also was kann denn jetzt eigentlich schlimmstenfalls passieren, falls das unbehandelt bleibt und falls ich jetzt wirklich auch nichts weiter so an mir bemerken sollte?
Also Worst-Case-Szenario heißt, man bemerkt es schon. Das heißt, man merkt, okay, plötzlich bilden sich jetzt überall so kleine Knötchen. Und wenn jetzt das Immunsystem schwach ist und die Person sehr viel Stress hat und man kann es ja nicht mehr so gut rasieren, dann fängt es an zu stören. Das ist so das, was von außen ist. Und natürlich von innen, das ist aber auch, warum man zur Vorsorge geht beim Gynäkologen, ist, dass das HPV-Virus Gebärmutterhalskrebs verursachen kann. Gott sei Dank gibt es die Vorsorge, da kann man ganz, ganz schnell feststellen, da sind veränderte Zellen, kann man behandeln, entfernen. Also auch da, wer regelmäßig einmal jährlich zur Vorsorge geht und diesen Abstrich macht, da ist alles in Ordnung, braucht man keine Sorgen haben.
Aber gut,
Genau.
ich denke, ich werde mich auf jeden Fall nochmal mit meiner Gynäkologin auseinandersetzen, ob diese HPV-Impfung sonst noch bei mir Sinn macht. Genau, ich habe aber ansonsten auch schon ein gutes Gefühl, dass ich ja eben regelmäßig zur Vorsorge gehe. Dann
Ja.
lass uns mal weitergehen zur Syphilis. Die hast du ja angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich die so komisch ausspreche, aber es ist eigentlich ähnlich wie mit dem Tripper. Ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das ist, glaube ich, nur ein Mythos, dass die schon längst ausgerottet ist. Oder der Tripper, das wirkt auch so ja. Also auf jeden Fall sowas aus dem vergangenen Jahrhundert, wo ich denke, da haben wir doch jetzt überhaupt gar nichts mehr zu tun. Aber du wirst sicherlich was anderes sagen, sonst wird es ja nicht so häufig vorkommen.
Das stimmt. Und jetzt kann ich eine ganz, ganz schöne, du sagst gerade antiquitär, warum gehören die Geschlechtskrankheiten überhaupt zur Dermatologie? Und jetzt können wir geschichtlich das aufklären. Die Lösung liegt darin, dass Geschlechtskrankheiten Hautveränderungen auch am ganzen Körper machen können. Und dazu zählt auch die
Ah,
Syphilis. Und
da war doch
früher,
was mit den
ne, genau.
Füßen und ja, und den Händen,
Ja, sehr gut, genau. Und so war es. Früher wusste man natürlich noch nicht, man hatte ja kein Mikroskop, man wusste nicht, was ist das jetzt. Und die Menschen hatten plötzlich so einen lachsfarbenen Ausschlag am Körper und die Hand-Fußsohlen und Handinnenflächen waren auch betroffen. Und dann dachte man sich, okay, welche Kategorie, welche Fachabteilung ist das jetzt? Haut. Und so kamen die Geschlechtskrankheiten zur Hautklinik. Nur von der Einordnung, weil viele immer sagen, warum heißt es Hautarzt für Dermatologie und Venerologie? Venerologie, die Venus, also Geschlechtskrankheiten, Göttin der Liebe. Also das ist sozusagen
Ah,
die
verstehe. Ja,
Vernetzung.
klar, weil könnte mir auch vorstellen, dass man ja ansonsten eher dann eben zum Urologen oder zur Gynäkologin gehen würde.
Richtig, machen die auch. Aber viele schicken trotzdem, also ich habe es häufig erlebt, dass die Urologen mich angerufen haben oder auch die Gynäkologen meinten, hier haben wir eine Syphilis, das ist euer Fachbereich, ich mache jetzt eine Überweisung, der Patient kommt dann zu euch. Und ist tatsächlich, also wir haben häufig auch bei uns Syphilis-Erkrankungen und jetzt kommt was ganz wichtig ist, das ist das Chamäleon der Dermatologie. Es ist eine Erkrankung, die Syphilis, die hat so viele verschiedene Sachen, was sie machen kann. Und es passiert gar nicht so selten, dass mal der eine oder andere Dermatologe das auch übersehen kann, weil das ist ja das Chamäleon. Ja, Ausschlag, dann ist der wieder weg. Dann so ein bisschen müde, dann plötzlich ein bisschen Haarausfall, ein paar Hautveränderungen, eine Schleimhaut. Also alles so ein bisschen unspezifisch. Und deswegen, wenn man ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte mit einer Person, die man nicht kennt oder wo man nicht weiß, ist sie jetzt infiziert oder nicht, und man bemerkt anschließend, irgendwie ist da was.
Was heißt anschließend? Über was für einen Zeitraum sprechen wir da jetzt?
Zwei bis vier Wochen. Also das ist, es ist nicht, dass man jetzt rückwirkend Jahrzehnte betrachtet, sondern tatsächlich recht zeitnah. Kann aber auch sein, dass man nach 2-3 Monaten erst merkt, Mensch, ich fühle mich so abgeschlagen und irgendwie weiß ich nicht. Dann sollte man das einfach im Hinterkopf behalten. Und das ist auch so einfach zu behandeln. Okay. Also sehr, sehr gut zu behandeln mit Penicillin. Also mit dem Basis-Antibiotikum, womit wir gestartet haben. Super für die Patienten. Wird meistens einfach stationär oder beim Arzt, je nachdem, wie er sich das zutraut, behandelt. Und dann ist es auch gelaufen. Also ist eine einmalige kurze Sache.
Und wie genau stecke ich mich da jetzt an? Also auch wenn das ja dann nachher Symptome sind, die vielleicht am ganzen Körper angetroffen werden können, aber doch dann primär an den Geschlechtsorganen, oder?
Ja, meistens hat man einen sogenannten harten Schanker.
Habe ich schon mal gehört. Was genau ist das?
Ja, das heißt, man kriegt an der Stelle, wo man sich infiziert hat, und jetzt kommt das Besondere, kann auch im Mundbereich sein,
durch Oralverkehr,
wenn man Oralsex hatte. Ja, dann kriegt man plötzlich dort so eine harte Stelle, die ein bisschen blutet, oder also man nennt es Erosion oder Ulkus, das ist für den medizinischen Bereich, ein Geschwür. Einfach ein Geschwür. Es tut nicht weh. Und das ist das Besondere. Und das ist immer der Fall, warum Männer sagen, ich habe da was, das tut nicht weh.
Ist nix, ne?
Da warte ich einfach mal ab. Geht schon wieder weg. Genau, geht schon wieder weg. Und das tut es auch so nach 2-3 Wochen. Und dann noch mal weitere 2-3 Wochen später kommt der Hautausschlag.
Ja, okay.
Also die Syphilis meldet sich immer wieder. Die sagt, ich bin noch da, ich bin jetzt ein bisschen weitergewandert.
Ja, okay. Auf die ist Verlass, auf die Syphilis.
Auf die ist Verlass. Sie meldet sich immer wieder. Deswegen passiert es sehr, sehr, sehr selten, dass Menschen mit einer Syphilis spät diagnostiziert werden, weil es immer wieder Andeutungen gibt. Aber wie gesagt, Chamäleon, da sind so viele verschiedene Varianten, wie es auftreten kann.
Ja gut, aber du sagst, es ist gut behandelbar. Also, und wenn die Syphilis sich ja auch immer wieder meldet, dann ist das ja eigentlich auch ganz gut, auch wenn es natürlich total nervig ist, dass es auch immer wieder was anderes sein kann, aber dass man dann spätestens auch mal zum Arzt gehen sollte oder eben Dermanostik ausprobiert. Dann hast du eben wir haben jetzt eben schon über den Tripper gesprochen. Wie kennzeichnet der sich und wie wird der übertragen?
Ja. Den Tripper, das finde ich noch so spannend, weil da gibt es ein französisches Wort, wie der Tripper sich ankündigt beim Mann, und zwar der sogenannte Bonjour-Tropfen.
Klingt erstmal das ganz heißt, nett, der, ehrlich gesagt.
Klingt ganz
das
nett.
Macht der.
Der Bonjour-Tropfen ist nichts anderes als, der Mann ist infiziert und am Morgen kriegt er einfach aus dem, ganz normal aus der Harnröhre einen kleinen gelblichen Tropfen. Und das nennt man Bonjour-Tropfen. Das hat der Mann ja sonst nicht. Ja, das heißt, da kommt ja nichts vorne raus. Es kann ihm auch ein bisschen wehtun oder so ein bisschen, wie als hätte er einen Harnwegsinfekt. Und dieser Bonjour-Tropfen ist ganz charakteristisch für den Tropfen.
Ja, und was ist denn das genau?
Wenn er das so erzählt, das ist nichts anderes als eine Entzündung. Also eine Entzündung der Harnröhre. Der Tripper macht eben auch einen Harnwegsinfekt, also eine Entzündung der Harnröhre. Und wenn man jetzt sich nicht behandeln lässt, wobei ich sagen muss, ich habe noch keinen Mann erlebt, der nicht Schmerzen abklären lässt. Also bei Schmerzen
sind
die Männer in der im Intimbereich.
Okay, also so ein Schanker, der macht noch nicht so viel, weil der eben nicht weh tut, ja. Aber so eine Entzündung, die tut ja schon weh. Und ich vermute, das ist das Gelbe, ist dann Eiter, ne? Was dann da rauskommt?
Genau, das ist Eiter. Und also einfach die Bakterien, die man sieht. Und das ist auch ganz toll, habe ich auch mal mit dem Oberarzt damals in Wuppertal diagnostiziert. Ja, man nimmt einfach dann etwas von der Harnröhre, guckt unter dem Mikroskop und sieht dann richtig schön die Gonokokken. Das sind die Bakterien, die sind so zu zweit. Ganz einfache Blickdiagnose, wenn man den Abstrich macht, wird auch einfach mit Antibiotika behandelt. Easy. Ich weiß noch früher, bevor ich das mich damit thematisiert habe, waren Geschlechtskrankheiten für mich sowas, so gefühlt wie Krebs, ja. Wenn man das hat, das ist ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ist es nicht, wenn man es diagnostiziert, ganz einfach zu behandeln in der Regel. Wichtig ist, die Geschlechtspartner auch mit zu behandeln. Und dann ist man, ja, in der Regel geheilt.
Ja, ich vermute aber doch auch, weil es auch mit AIDS in Verbindung gebracht wird. Ja.
Ja, ja. Und das ist was ganz Wichtiges. Da kann man schon eher sagen, AIDS ist etwas, was mittlerweile auch sehr gut zu behandeln ist. Auch hier gibt's große Entwarnung. Antivirale Therapien, die klappen wunderbar. Ist auch nicht so häufig die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit AIDS ansteckt, außer in bestimmten Gruppen. Also wenn ich jetzt, nehmen wir jetzt Menschen, die zum Beispiel viel zu tun haben mit Drogen oder sich spritzen, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher. Aber heutzutage, wenn ich jetzt ein Date habe und dann passiert so etwas, ist das sehr gering, dass es AIDS sein wird. Häufiger natürlich die klassischen Geschlechtskrankheiten, ne? Also das.
Ah ja, okay, weil das ist ja doch auch noch das, wovor so stark gewarnt wird, ne? Ja.
Ja, das stimmt. Aber auch da, wie gesagt, im Hinterkopf behalten und bei jedem Patienten, wo ich eine Syphilis diagnostiziere oder auch einen Tripper, machen wir als Ärzte in der Regel pro forma einmal alle Geschlechtskrankheiten. Also wir prüfen dann nicht nur den einen Erreger, sondern gucken, welcher könnte es noch sein. Hepatitis nimmt man meistens auch noch mit ab, also HIV, Hepatitis, so das. Und dann schaut man, könnten es noch Chlamydien sein, kann noch der Tripper dabei sein. Und dann hat man auch schon die großen Erkrankungen abgedeckt. Es ist selten, also ich glaube, es ist mir einmal nur passiert, dass man eine HIV-Erkrankung dann noch mit abgeklärt hat, aber der Patient sagte, nee, das jetzt erinnert er sich wieder. Das ist bekannt bei ihm, hat er vorher nicht angegeben. Dann kam das raus. Ja, ist halt eben so.
Dann hast du jetzt gerade schon die Chlamydien angesprochen. Wollen wir die direkt noch hier mit einordnen? Ja.
Ja, gerne. Die Chlamydien, ich finde den Namen immer so interessant. Ich weiß nicht, wieso.
Ja, ich auch. Wobei inzwischen ist der, finde ich, schon so in den Sprachgebrauch meiner Meinung nach mit eingegangen, weil er eben auch jetzt in diversen Serien oder Filmen mit auftaucht. Also von Chlamydien habe ich das Gefühl, wird jetzt total häufig gesprochen.
Das stimmt. Und Chlamydien zeichnen sich da aus, also wird auch durch Geschlechtsverkehr übertragen, dass sie eher langfristige Folgen machen können in der Hinsicht einer Unfruchtbarkeit bei der Frau. Das heißt, es kann schon sein, dass man Geschlechtsverkehr hat, vielleicht so ein bisschen wie ein Harnwegsinfekt oder ein Ziehen im Unterleib verspürt, so über eine gewisse Zeit hinweg, und danach aber auch lange nichts mehr hört. Also anders als bei der Syphilis sind die Chlamydien etwas schwieriger zu diagnostizieren, weil sie sich nicht so stark bemerkbar machen und die Lymphknoten können manchmal auch so ein bisschen anschwellen. Also das ist auch noch. Aber
das ist ja richtig blöd, weil, also ich meine, jetzt ein Ziehen im Unterleib, aber das haben ja vor allem auch Frauen beziehungsweise Menstruierende mindestens einmal im Monat.
Ja, da habe ich aber einen Grund. Da habe ich den Grund der Periode und da kann ich sagen, okay, kausal, jetzt gerade ist die Periode da, es macht Sinn, dass
ich vorher könnte man ja vielleicht denken, das war jetzt mein Eisprung.
Ja, ich würde es einfach beobachten. Ich würde es beobachten, weil es ist in der Regel nicht so, dass gar nichts passiert. Also man merkt ein bisschen was. Wie gesagt, Lymphknoten können auch noch so ein bisschen anschwellen in den Leisten. Und es kann auch mal sein, dass ich wie auch eine Art Harnwegsinfekt oder dergleichen ein Symptom verspüre. Auch da gibt's die Möglichkeit, kostenfrei ist in der gesetzlichen Krankenversicherung, ich meine, das müsste ich aber nachgucken, ab dem oder bis zum 25. Lebensjahr, dass man das einmal jährlich mit abtestet. Ansonsten gibt's da aber auch ganz normal, dass man das selbst zahlt und auch, und das finde ich so toll, digital gibt's Unternehmen, kann man googeln, Selbsttests für zu Hause, dass man auch eine Syphilis zum Beispiel oder was auch immer einfach zu Hause testet und man muss jetzt nicht mehr direkt zum Arzt gehen und sich rechtfertigen. Okay, und man schickt das dorthin. Ich bin da ein ganz großer Fan.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich meine, gerade bei Geschlechtskrankheiten, da weiß ich ja also auch nur mal selbst, wie unangenehm das Menschen ist, darüber zu sprechen, und das will man ja eher anonym halten. Ja, aber nochmal zu den Chlamydien. Wie äußern die sich denn jetzt eigentlich bei Männern?
Auch bei Männern kann es sein, dass sie erstmal eine Art Lymphknotenschwellung bekommen. Also das heißt, dass das so ein bisschen dicker wird in der Leistengegend. Das tut auch meistens weh. Raumforderungen tun immer so ein bisschen weh, weil es unangenehm ist. Und ich glaube, wenn ein Mann sagt, ich habe da jetzt so einen Knubbel, das ist auch etwas, einfach nur als Hinweis, liebe Männer, geht dann doch einmal zum Urologen. Es kann auch wieder Symptome von einem Harnwegsinfekt verursachen, muss nicht zwingend sein. Aber die ersten Anzeichen sind diese Schwellungen und diese leichten Beschwerden am Anfang beim Urinieren oder so Unterleibsschmerzen. Ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis weiß ich doch einige, die mal davon erzählt haben, dass sie Chlamydien hatten oder aktuell auch haben und dass sie jetzt gerade was dagegen nehmen. Ich habe das Gefühl, es ist halt echt mega verbreitet. Wie häufig kommt das denn eigentlich vor?
Ja, also es kommt drauf an, erstmal welches Land. Ich hatte jetzt letztens mal mitbekommen, dass 20 Millionen in den USA sich jährlich infizieren. Das ist schon recht viel. Es gibt eine hohe Dunkelziffer. Das muss man ganz klar dazu sagen. Also viele Menschen, die können die Erkrankung längere Zeit über haben. Wie die jetzt in Deutschland statistisch ist, kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, bei uns, also von unserem, wir haben jetzt über 25.000 Patienten behandelt und allgemeine Geschlechtskrankheiten, also sprich alles, was wir gerade so besprochen haben, aber auch viral, auch Filzläuse und die anderen bakteriellen Erreger, nehmen so einen prozentualen Anteil von 1-2%.
Okay. Ja.
Also es ist, wie gesagt, es ist Entwarnung. Man hat jetzt nicht an jeder Ecke, aber es ist eben da.
Okay, haben wir jetzt auch mal die Chlamydien besprochen. Dann lass uns mal weitergehen. Du hattest auch noch Pilze angesprochen. Wie häufig kommt das vor oder was gibt's da eigentlich? Also ich weiß selbst, dass es auch da, habe ich das Gefühl, viel drüber gesprochen wird. Ich habe mir irgendwie hier einen Pilz geholt im Schwimmbad. Ist das überhaupt so richtig? Also ich höre es halt häufiger von Frauen, die dann sagen, so, ich war jetzt irgendwie unterwegs und jetzt habe ich ihn schon wieder. Jetzt habe ich wieder einen Scheidenpilz. Das ist ja, finde ich, auch ein ganz fürchterlicher Begriff. Und gleichzeitig sprechen da so viele davon. Also ja, und wird ja auch viel Werbung also für Mittel gemacht, die dagegen helfen. Deswegen muss es ja offensichtlich ein Thema sein. Kann ich mir den überhaupt im Schwimmbad holen? Ja.
Also es ist andersrum. Wir haben ja gerade über Geschlechtskrankheiten, die man durch Geschlechtsverkehr überträgt, gesprochen. Und ein Scheidenpilz ist etwas, das kann einfach so entstehen. Und das liegt daran, dass wir auf unserer Haut eine Hautflora haben. Es klingt jetzt erstmal schön. Oder auch das sogenannte Mikrobiom, also verschiedene Erreger. Und dazu gehören auch Pilze. Und Candida ist ein Vertreter davon. Candida ist einfach ein Pilzerreger, der macht in der Regel nicht viel, außer er fängt an, sich zu wohl zu fühlen. Man kann sich das vorstellen wie bei so einer Party. Ja, da hat man verschiedenste Gäste. Da gibt's immer den Aufpasser, dann der anfängt aufzuräumen, der gute Launemacher. Und wenn jetzt aber einer fehlt, nehmen wir den Aufpasser, dann ist das ein bisschen schwierig.
Ah ja, okay, weil dann einfach Gäste kommen, die dann nicht so erwünscht sind. Oder es kommen dann zu viele unerwünschte Gäste. Ne?
Genau, so, genau. Ja. Genau, es kommen zu viele unerwünschte Gäste. Also unsere eigene bakterielle Flora in der Scheide ist eher so ein bisschen säuerlicher, niedrigerer pH-Wert, so um die 4,5 bis 5,5, kommt ein bisschen drauf an. Und da sind die sogenannten Milchsäurebakterien und die sind gut. Und wenn wir jetzt zu krass waschen und mit Seife, die sehr alkalisch ist, also einen hohen pH-Wert ist, da rangehen, im Schwimmbad, Chlor, dann feuchte Unterwäsche tragen oder nicht aus Baumwolle, sondern eher, es gibt ja so Polyester, dann viel schwitzen, die nicht wechseln, dann fühlen sich diese Pilzerreger sehr wohl und fangen an, sich zu vermehren. Und dann haben wir eben den Scheidenpilz oder durch Geschlechtsverkehr, das Sperma ist eher ein bisschen alkalisch. Mhm. Also wenn ich jetzt als Beispiel immer alkalisch habe, dann sind meine Milchsäurebakterien beleidigt, weil ihr Milieu ist zerstört, dann können die nicht mehr so gut funktionieren. Aber wir reden jetzt auch davon, wenn man jeden Tag mehrfach mit Sperma in Kontakt kommt, ja, dann könnte es zu einem Scheidenpilz führen. So, das als
okay, also insofern Pilz im Schwimmbad bekommen stimmt irgendwo schon, allerdings jetzt nicht, weil da irgendwo ein Pilz an der Wand klebte, den man sich jetzt da reingenommen hat, sondern eher, genau, weil man jetzt wahrscheinlich lange im Chlorwasser war oder die nasse Kleidung anhatte und so weiter. Okay.
Genau. Und da ist eher Fußpilz. Ich würde sagen, Fußpilz ist ein viel größeres Thema, dass man sie oder Nagelpilz einholt, deswegen diese Badeschlappen oder einfach, es geht ja nicht nur um die Badeschlappen, die Füße gut hygienisch behandeln, also trocknen, trocken halten. Weil Pilze fühlen sich im feuchten Milieu wohl, deswegen Schleimhäute sind ja immer feucht, ist die Wahrscheinlichkeit
Apropos, da fällt mir jetzt auch gerade eine Frage ein, und zwar, wo du sagst, feuchtes Milieu. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass einfach die ganzen Geschlechtskrankheiten auch bei Frauen insgesamt häufiger vorkommen, weil ja Frauen einfach sehr viel mehr Angriffsfläche bieten und es auch ein sozusagen feuchteres Milieu ja gibt. Stimmt das so?
Sehr guter Gedanke. Und da gibt's noch was anderes, was viele vergessen. Nehmen wir nämlich den Harnwegsinfekt. Ja, wenn wir einen Harnwegsinfekt haben, was ja Frauen kennen. Also ich kenne andersrum keine Frau, die nicht mal einen Harnwegsinfekt hat.
Mindestens einen, ja, ja.
Und das liegt, mindestens einen. Das liegt daran, dass die Harnröhre so kurz ist und beim Mann ist die lang. Und die Erreger, bis die da hochwandern beim Mann, ja, bis dahin kam schon der Urinstrahl und hat sie wieder weggeschwemmt. Bei der Frau, zack, sind sie schon in
deswegen
der Harnblase.
Deswegen nach dem Sex auf Toilette gehen. Ja, genau. Genau. Okay, das sind ja dann bakterielle Infekte, richtig?
Genau, das sind bakterielle Infekte. Meistens ist das E. coli, also das ist, hat man bestimmt schon mal gehört. E. coli ist ein Darmbakterium. Das ist auch keine Geschlechtskrankheit, sondern einfach, der gehört in den Darm rein. Und wenn der jetzt aber woanders hinkommt, kann er einfach eine Infektion verursachen.
Gut, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt schon mal so einen groben Umriss gemacht haben. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch für dich? Also war da jetzt irgendwas dabei, wo du sagst, ah, das muss unbedingt noch mit dazu?
Ein will ich noch, und zwar Herpes. Den Genitalherpes, genau.
Los, schieß mal raus, was kann der Genitalherpes so? Ja.
Der Genitalherpes, jeder kennt ihn an der Lippe, auch hohe Durchseuchung. Und jetzt kommt was ganz Spannendes, es gibt zwei Typen, Typ 1 und Typ 2. Typ 1 ist der Herpes labialis von den Lippen. Und Typ 2 ist der Herpes genitalis vom Genitalbereich. Und der Herpes labialis ist ein bisschen weniger aggressiv. Man kennt ihn, er kommt an der Lippe. Bei manchen Menschen kommt er immer wieder. Hohe Durchseuchung, 90% in der Bevölkerung. Ist auch jetzt kein schlimmer Erreger in dem Sinne. Also kann man auch gut behandeln, geht wieder weg, aber unangenehm. Und im Intimbereich tritt er seltener auf, ist ein bisschen aggressiver. Jetzt haben wir aber verschiedene Sexualpraktiken. Und es kann durchaus sein, dass ich den Typ 1 dann durch Oralverkehr in den Intimbereich übertrage und der Typ 2 in den Mundbereich.
Das heißt also, wenn ich jetzt den von der Lippe in den Intimbereich übertrage, wird der dann sozusagen zum Genitalis? Oder ist das dann
Nee, der bleibt er ist noch der Labialis, also Herpes simplex Typ 1, aber im Genitalbereich. Und deswegen etwas milder. Oder es kann sein, dass der etwas aggressivere im Lippenbereich dann eben mehr Beschwerden verursacht. Ja, wenn manche Leute sagen, Mensch, bei mir bricht der jetzt aber so stark aus, boah, meine ganze Lippe etc. Kann sein, dass einfach der, genau, Typ 2 nach oben gewandert ist, was heißt gewandert, ne? Gelangt ist, und das nur im Hinterkopf. Kann man auch super behandeln, gibt's antivirale Tabletten, die man schluckt, oder man kennt das ja, die Salbe zum Auftragen, easy. Aber wenn man so, und jetzt, wie sieht der aus? Im Genitalbereich meistens so ganz, ganz viele kleine Bläschen. Nicht nur ein bis zwei, sondern viele kleine. Und die sind so ein bisschen, man nennt es herpertiform, gruppiert. Also die sind so ein bisschen hier mal ein bisschen gruppiert, da mal ein bisschen gruppiert, tun weh, brennen so. Also man merkt, dass die Haut empfindlich ist. Und der Lymphknoten ist wieder geschwollen. Also das sind die Symptome davon.
Ja, krass, 90% ist eine ganze Menge. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, dass der sich gut behandeln lässt. Okay.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage bei all diesen Geschlechtskrankheiten, wie kann ich mich denn eigentlich sinnvoll schützen? Weil jetzt gerade bei solchen Praktiken, die nicht die Genitalien betreffen, hast du ja eben auch schon mal gesagt, dann hilft das Kondom nicht unbedingt. Was gibt's denn sonst noch für Möglichkeiten außerhalb des Kondoms?
Ja, also das, was Regel Nummer eins ist, viele denken, Oralverkehr, da stecke ich mich nicht an. Also wenn ich Oralverkehr habe, ohne Kondom, was ja in der Regel durchgeführt wird, in dem Moment macht das Kondom auch nicht mehr so viel Sinn.
Ja.
weil ich muss konsequent bleiben. Das ist die Nummer eins. Das zweite ist eigentlich, indem ich selber, wenn ich mit jemandem schlafe, darauf achte, habe ich was. Wenn ich was habe, abklären Und dann, wenn man sieht, okay, bei mir ist gerade nichts, dann ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden anzustecken, ja nahe null. Also das heißt nicht, wenn ich selber nichts habe, sondern wenn ich was habe. Immer wenn ich was habe im Intimbereich abklären lassen, weil damit sind wir sind ja selber die Infektionsquelle, sind wir sehr wachsam, achten darauf und sonst gibt es nicht so viele Möglichkeiten, außer dass man auch nach dem Geschlechtsverkehr wieder sehr achtsam ist, wenn es ungeschützt war, passiert da gerade was. Ja. Oder wenn man ganz, ganz viele verschiedene Geschlechtspartner hatte für einen Zeitraum, dass man anschließend nach so, 4 bis 6 Wochen zum Arzt geht. Ich sage jetzt extra 4 bis 6 Wochen, dann kann man auch HIV mit abnehmen und dann einfach einmal die ganze Palette durchtestet. Und wenn es dann negativ ist, weiß man, okay, alles gut, ich habe mich nicht infiziert.
Okay, und aber ansonsten würde ich ja auch immer sagen, auf jeden Fall Kondome nutzen, ne? Also gerade wenn du die Person noch nicht kennst und also ich habe auch häufig das Gefühl, da wird irgendwie ja sowas verwechselt, dass ich kenne es ja selber noch aus meiner Jugend, dass ich dann gedacht habe, so wenn ich jetzt eine Person ein paar Mal getroffen habe, dann kenne ich die ja schon, dann vertraue ich der ja auch. Ja, so ein Quark eigentlich, weil nur weil ich die jetzt irgendwie mal längere Zeit date, ist es ja nicht noch nicht wirklich, ich kenne sie und vor allem kenne ich ja nicht die sexuelle Biografie, die davor war. Also da vielleicht auch wirklich mal irgendwie so den Verstand walten lassen und da entweder gemeinsam zum Test zu gehen oder auch auf jeden Fall bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann Kondome nutzen, also bis dann auch ein Ergebnis vorliegt.
Total. Und mit diesen Heimtests hat man direkt die Möglichkeit, dass man sich den Gang erspart, wo man jetzt rechtfertigt. Es gibt auch Kollegen, die sagen, ja, wenn sie keine Symptome haben, müssen wir jetzt nicht zwingend was machen. Ich weiß aber, dass viele das für ihre Psyche brauchen, für das Gefühl. Und ich finde das komplett legitim. Man sagt, ich will aber trotzdem einmal die Abklärung
also
haben.
Genau. So also ich kann auch selber aus eigener Erfahrung sagen, dass ich wesentlich besseren Sex hatte mit Menschen, wenn ich ganz genau wusste, so, wir haben jetzt beide nichts, ne? Das ist ja irgendwie vom Gefühl her viel, viel entspannter als irgendwie dann auch so dieses Bangen irgendwie danach. Oh, nee. Also eigentlich möchte ich das so gerne auch Menschen ersparen, dass sie das nicht unbedingt haben. Das muss ja gar nicht sein.
Ja. Das stimmt. Und du sagst es gerade so schön. Wenn man dann weiß, alles ist gut, dann kann man auch alles machen. Und das ist auch was, also ne, viele sagen, okay, jetzt ich kann jetzt keinen Oralsex haben, weil ich weiß es nicht, nur mit Kondom, und in dem Moment ist dann wirklich alles erlaubt und möglich, ohne schlechtes Gewissen.
Ja, dann gibt es ja auch noch Lecktücher. Da weiß ich gar nicht, ob die wirklich so häufig benutzt werden, aber es gibt sie auf jeden Fall, vielleicht auch einfach, weil sie noch nicht so angekommen sind in der Gesellschaft, also einfach noch nicht so verbreitet sind. Und das wissen viele noch nicht, dass man eben auch sich ja beim Oralverkehr schützen kann, indem man dann ein Lecktuch auflegt oder man kann auch.
Das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade sagst. Weil eigentlich hätte ich ja mit dem Lecktuch antworten können, gerade als du meintest, gibt es noch was, aber es ist auch in meinem Kopf noch nicht so etabliert, dass es einfach gerade ist es entfallen. Aber klar, natürlich, Lecktücher gibt es auch. Ich bin mal gespannt, wie sich die Gesellschaft entwickeln wird, ob das gut angenommen wird.
Vielleicht gibt es ja demnächst auch noch ganz andere Ideen irgendwie, die unterstützen und präventiv da helfen können. Ganzkörperkondome, who knows. Jetzt ist es aber ja auch so, dass beispielsweise, also da weiß ich auf jeden Fall noch, dass ich mir da immer dann totale Gedanken gemacht habe, eben was ist denn eigentlich mit Verletzungen irgendwie, die ich jetzt am Körper haben könnte und ne, da dringt jetzt irgendwas ein, wie hoch könnte da jetzt irgendwie die Gefahr sein?
So gering, also wirklich gering. Außer du hast jetzt eine offene, klaffende Wunde.
Dann habe ich wahrscheinlich ganz andere Gedanken und ganz andere Themen.
Dann hast du andere Probleme. Nein, da braucht man sich jetzt keine großen Sorgen machen. Selbst, man kann es ja wirklich so sagen, die Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht hoch. Außer jemand ist hochinfektiös und ich selber habe eine Wunde und dann ist der direkte Kontakt dazwischen. Die Wahrscheinlichkeit nimmt ja immer mehr ab. Also wenn ich jetzt eine Spritze habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon höher als beim Geschlechtsverkehr. Mhm. Klar, weil ich brauche ja erstmal auch eine Verletzung. Ohne Verletzung, die Haut ist ja intakt und schützt. Und jetzt kommt es auch darauf an, wie wild ist der Sex. Ja, wenn der jetzt sehr, sehr wild ist und Verletzungen da entstehen, steigt die Wahrscheinlichkeit aber sonst am Körper. Muss man sich keine Gedanken
machen. Ich finde, einen wichtigen Punkt ist auch noch Ehrlichkeit. Also da habe ich zum Beispiel auch nicht so schöne Erfahrungen gemacht, muss ich sagen, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie werden Sachen dann verheimlicht oder ach komm, jetzt hab dich mal nicht so, ne? Ist doch jetzt nicht so schlimm. Und ja, also einmal Ehrlichkeit vor dem Geschlechtsverkehr, aber eventuell ja auch danach, falls irgendetwas sein sollte und auch in festen Beziehungen durchaus, wenn man ja einfach weiß, dass man sich jetzt nicht vom eigenen Partner angesteckt haben kann. Also Stichwort irgendwie Fremdgehen oder wie man es auch immer nennt oder Polygam-Beziehungen und so weiter, auch dass man da ehrlich zueinander ist. Wie siehst du das? Oder wie sind da deine Erfahrungen?
Ist total wichtig. Also es ist wichtig, dass man alle Geschlechtspartner dann mit involviert in dem Moment, wo man weiß, das ist eine, ist jetzt kein, nehmen wir Herpes oder es ist auch keine Feigwarze, weil das ist ja nichts, das geht wieder in der Regel weg oder kann man gut behandeln, ohne Konsequenzen. Aber bei einer Syphilis oder bei Chlamydien ist das nicht mehr so. Und in dem Moment müssen sich die Geschlechtspartner auch oder sollten sich mitbehandeln lassen. Man sollte die Person auch informieren. Ob sie sich dann behandeln, liegt in deren Entscheidung. Ich kann jetzt nicht, wenn ich mich mit jemandem getroffen habe und ihm sage, hey, guck mal, das ist passiert, ich kann ihn ja nicht zu einer Behandlung zwingen oder auch andersrum. Wenn ich jetzt einen Patienten bei mir habe, dann frage ich auch, ja, bitte informieren Sie die anderen Personen. Selbst wenn die andere Person in meiner Sprechstunde käme, Datenschutz.
Darfst du gar nicht
Ich darf
sagen,
jetzt nicht ne? sagen.
Natürlich nicht, nee.
Ne? Ja, aber das sind auch so Sachen, manchmal wird es schwierig und wir hatten auch solche Fälle, wo wir dann intern diskutiert haben, Mensch, wie handhaben wir das jetzt?
Heikel, ja. Aber es ist natürlich ja, eigentlich eine total persönliche schwierig. Angelegenheit, ne, die wahrscheinlich dann die Menschen auch unter sich klären müssen.
Ja, genau. Aber da der Appell und deswegen finde ich, ich freue mich total, dass wir darüber heute sprechen, weil das trägt bei, dass es kein Tabuthema mehr ist. Ja, weil wenn ich jetzt einen Schnupfen habe oder wenn ich jetzt von irgendjemanden mich angesteckt habe, Magen-Darm, ist als auch nicht so angenehm, redet man jetzt auch nicht und posaunt es überall rum, aber wenn man fragt, dann ist es etwas, wo man sagt, hey, ja, ich habe mich mit Magen-Darm angesteckt. Ja, ist halt einfach so, ist so. Oder ich hatte jetzt auch die Grippe. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir einfach darüber reden und es etwas Normaleres wird, dann können wir es genauso gut behandeln und schnell erkennen wie alles andere und dann breitet es sich nicht so schnell aus.
Was hast du denn eigentlich für ein Gefühl, woran das liegt, dass das noch so tabuisiert ist? Also hat das, ich vermute jetzt einfach mal, es hat auch was damit zu tun, so, da habe ich mich nicht korrekt verhalten. Deswegen ist es so, da sage ich jetzt mal besser nicht, ne? Wer weiß, was die anderen davon mir denken. So.
Ich nehme auch das Beispiel, es ist ein bisschen so, wir reden ja ungerne über sehr intime Sachen, ja, auch genauso, es erzählt niemand etwas über sein Schulverhalten, gleicher Punkt, und es gibt durchaus Menschen, die haben chronische Darmerkrankungen etc. Und auch das ist schade, weil nur weil wir nicht drüber reden, heißt es nicht, dass es nicht da ist oder Periode bei Frauen, klar, man soll es jetzt nicht übertreiben, manche Sachen gehören einfach in einen gewissen Rahmen. Ich glaube aber, wir sind auf einem sehr guten Weg. Also gerade, wenn ich auch gucke, die Werbungen von Amorelli oder Eis, Aufklärung, finde ich toll, weil Frauen und auch Männer, aber insbesondere Frauen, trauen sich ja dann nicht zum Arzt, weil sie das Gefühl haben, ich werde jetzt irgendwie verurteilt. Ja, das ist ja das genau das Thema. Und das ist ja Quatsch, das hat nichts mit Hygiene zu tun, gar nichts.
Ja, gut, dass du mir die Staffel jetzt weitergibst, weil genau das wollte ich noch ansprechen, Thema Intimhygiene. Inwiefern trägt denn eigentlich dann die Intimhygiene dazu bei? Weil das, glaube ich, das hat auch damit zu tun, ne, dass man denkt, ich habe mich womöglich nicht genug gepflegt oder was.
Nein, gar nichts. Das ist Quatsch. Also klar, man sollte danach ganz normal, damit man keinen Harnwegsinfekt bekommt, zur Toilette gehen. Man sollte jetzt regelmäßig die Unterwäsche wechseln, wenn man jetzt Einlagen hat oder Binden etc., Tampons, all das gehört allgemein zur Hygiene. Aber wenn ich mich da jetzt falsch verhalte, heißt es nicht, dass ich deswegen die Infektion bekomme, sondern das liegt einfach daran, dass der Partner infektiös war.
Welche Intimhygiene würdest du empfehlen grundsätzlich? Was ist ausreichend?
Es ist tatsächlich ausreichend, oder kommt es individuell auf die Frau an, wenn man sagt, Mensch, ich brauche nicht viel, dann reicht es wirklich, dass man sich mit Wasser einmal täglich bis alle 2 Tage wäscht. Manche benutzen extra Cremes, die für den Intimbereich angepasst sind. Und das ist wichtig, dass man nicht einfach das Duschgel verwendet oder eine Seife, weil wir gerade über den pH-Wert gesprochen haben. Und ansonsten kein Parfüm dorthin, das sind Schleimhäute, allergische Reaktionen können daraus resultieren. Keine besonderen Cremes, außer es ist wieder etwas speziell für den Intimbereich und ich möchte das unbedingt haben. Aber wenn ich das nicht haben möchte, dann brauche ich auch nicht auf die Werbung hören, dass ich das brauche.
Ich glaube, es ist ähnlich also, wie mit mit dem Trend, in Anführungsstrichen, rasieren. Ne? Also genau, also wenn ich sozusagen noch mehr machen möchte, dann angepasste Dinge, die dafür geeignet sind, auch verwenden. Wie ist es mit den Männern? Wann würdest du da von einer ausreichenden Intimhygiene sprechen? Da habe ich auch ehrlich gesagt Geschichten habe ich gehört. Okay, sag doch mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Mann oder für jemanden, der einen Penis hat.
Ja, Schritt-für-Schritt-Anleitung, das ist auch sehr gut, weil da gibt's auch kleine Fehler. Der Mann ist in der Regel, wenn er unbeschnitten ist, hat er die Vorhaut. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Vorhaut zurückgezogen wird und man auch den Bereich einmal wäscht. Weil viele vergessen das. Und beim Mann, also anders als bei der Frau, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wenn sie auf Toilette gehen, viele benutzen ja danach nichts zum Abtrocknen etc. Und deswegen kann es zu einer Feuchtigkeitsbildung um die Eichel herum kommen. Und von daher beim Mann wirklich täglich einmal kurz die Vorhaut zurückziehen, auch einfach mit klarem Wasser, das reicht, den Penis waschen oder wenn man duschen geht. Und das ist schon das Best Practice.
Ja, ist ja voll easy.
Also sehr easy.
Beides, also ist ist ja wirklich total easy. Ja, jetzt hatten wir anfangs schon davon gesprochen und ich hatte es ja auch gesagt, dass ich hin und wieder auch mal Bilder geschickt bekomme und du bist ja Gründerin von Dermanostic, einer App, zu der man dann Bilder auch schicken kann. Wie cool ist das denn bitte? Ja, also genau, hier jetzt auf jeden Fall mal die Möglichkeit für dich, dass du mal die App Dermanostic näher vorstellst.
Ja, super gern. Also egal, ob es jetzt Geschlechtskrankheiten sind, wir machen alles, was man beim Hautarzt auch machen würde. Nagelveränderungen, Ausschlag im Gesicht, Neurodermitis, Akne, Haarausfall. Das heißt, man schickt 3 Bilder von dieser Hautveränderung, beantwortet einen kurzen Fragebogen und im Schnitt nach 4 Stunden hat man von einem Hautfacharzt schon einen Arztbrief mit Diagnose, Therapie und einem Privatrezept. Das Ganze per App kostet 25 Euro. Private Krankenkassen übernehmen das. Bei den gesetzlichen muss man bei uns einzeln nachfragen. Einige machen das, einige nicht. Liegt daran, also ich wünschte, es wäre einfach. Das Gesundheitswesen ist aber sehr reguliert. Es gibt keine Abrechnungsziffer. Weil wir machen keine Videosprechstunde, sondern wir machen das Bild-Text-Verfahren. Und das ist, es ist nicht so neu. Seit 2007 gibt es schon eine große Studie in Schweden, da läuft das auch. Aber für Deutschland ist es neu. Und deswegen kann man es noch nicht regulär über die Kasse abrechnen. Und daher sind diese 25 Euro eben dann privatärztliche Leistung, damit wir unsere Ärzte auch mitbezahlen, dieses ganze System dahinter. Also das so als Hintergrund, dass man einfach weiß, warum ist das.
Und auch nochmal, da guckt tatsächlich auch eine Person sich diese Bilder an, ne?
Ja. Mehrere manchmal. Also wir haben nicht nur, wir haben 10 Ärzte, wir haben auch Professoren bei uns und wir haben auch, das ist so cool, weil früher war mir das gar nicht bewusst, wo die Reise hingeht. Wir haben richtige Besprechungen dann, digital. Ja, dann bespricht man einen Fall und sagt, guck mal, das ist da gewesen. Wir werden jetzt nächste Woche Montag Syphilis tatsächlich besprechen, weil das Chamäleon, ne, nochmal kurz nach dem Motto, bitte, wenn es so aussieht, frag nochmal Hand- und Fußinnenflächen nach und einfach nur so als Achtsamkeit, Aufruf. Also das heißt, man ist wie in einer echten Klinik eben aber digital unterwegs.
Ja, super Plattform, mega Idee, finde ich ganz, ganz großartig.
Ja. Danke.
Ja, wir sind eigentlich, jetzt würde ich sagen, schon relativ am Ende angelangt. Jetzt würde ich dich trotzdem noch einmal bitten, vielleicht so einen kurzen Wrap-up zu machen, beziehungsweise einfach mal so, was sind so deine 3 Haupttipps, die du jetzt ganz gerne noch den Zuhörenden mitgeben möchtest?
Ja, fange ich mit Tipp Nummer 1 an, die Intimpflege, weil wir sie gerade besprochen haben. Sprich, einfach einmal täglich bis alle 2 Tage mit lauwarmem Wasser waschen. Man kann extra Produkte dafür benutzen, muss nicht sein, beim Mann die Vorhaut zurückziehen und bei der Intimrasur immer mit Haarwuchsrichtung rasieren. Ja. Also das ist ganz easy. Tipp Nummer 2, wenn man das erste Mal mit einem neuen Partner schläft, dann ein Kondom benutzen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass erstmal keine Übertragung stattfindet und auch den Oralverkehr erstmal auslassen, damit das auch wirklich was bringt. Und danach einfach, wenn man sagt, mit dem treffe ich mich nochmal, das ist was Ernstes, kurz abklären beide Seiten und dann hat man nachher Spaß, mit allem drum und dran. Und Tipp Nummer 3, falls es doch passiert sein sollte, wir sind alle Menschen, dass man miteinander schläft ohne Kondom und man hat Hautveränderungen oder irgendwelche Beschwerden, den das auf jeden Fall abklären lassen, die komplette Untersuchung und anschließend, wenn was rauskommt, den Partner mit informieren.
Super. Alles doch Handlungsanweisungen, die absolut durchführbar sind. Das denke ich doch. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ganz großartig. Also genau, es ließe sich jetzt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele mehr auch Geschlechtskrankheiten genau finden. Wenn ihr jetzt noch spezielle Fragen auch dazu habt, dann schreibt sie gerne auch an podcast@emotion.de. Und dann setze ich mich sonst auch noch mal gerne mit Alice auch zusammen und wir werden die Fragen beantworten. ansonsten nutzt auf jeden Fall Dermanostik, falls ihr jetzt sowieso schon akut irgendetwas beobachtet, irgendwelche Veränderungen am Körper beobachtet. Und an dich nochmal, Alice, vielen, vielen Dank und alles Gute für euch. Das ist eine Bombenidee.
Dankeschön.
Und bis ganz bald.
Ganz, ganz lieben Dank.
Ja, tschüss.
Ciao.